Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum sechsten Sonntag in der Passionszeit, dem Sonntag Palmarum. Der Palmsonntag eröffnet die Karwoche. Er hat seinen Namen vom Evangelium des heutigen Sonntags. Wir werden es nachher hören. Jerusalem bereitet Jesus mit Palmzweigen und Hosianna-Rufen einen triumphalen Einzug. Der Palmsonntag stellt die Frage, wer ist es, der da kommt? Wer ist Jesus Christus? Und der Palmsonntag gibt uns eine Antwort, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Was bedeutet das? Das ist eine Frage, die uns die Karwoche stellt und auf die wir Ostern eine Antwort bekommen. Der Dichter und Theologe Jochen Klepper drückt es in dem zweiten Vers von dem Lied, das wir gleich singen, so aus. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf, da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. Herzlich begrüße ich Johann Busbohm an der Orgel und wir singen jetzt mit ihm gemeinsam dieses erste Lied, die Nummer 452.
Thank you.
sprechen gemeinsam den 23. Psalm im Wechsel. Er steht unter der Nummer 711 im Gesangbuch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Haube und führt mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und auch ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück.
Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden folgen meine Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer.
Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, segne uns diesen Gottesdienst und die Woche, in der wir das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken. Und gib, dass wir im Wort vom Kreuz deine Liebe erkennen und sie mit unserem Leben preisen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt ein Stück von der Orgel.
Heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es geschrieben steht. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Da verstanden seine Jünger das zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte.
Und ein Licht auf meinem Wege.
Amen. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen gemeinsam das nächste Lied singen, die Nummer 13.
Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben sie noch im Ohr, die Hosianna-Rufe,
Gut, ich muss zugestehen, unsere waren ein bisschen leise jetzt gerade in dem Lied, aber ich stelle mir das damals in Jerusalem so richtig laut vor. Hosianna, Hosianna heißt übersetzt, rette uns. Die Menschenmenge ist begeistert. Sie strömt herzu, wedelt mit Palmzweigen, breitet Kleidung vor ihm aus. Die Freude ist riesengroß, überschwängliche Freude. Gerade haben wir es gesungen, Tochter Zion, freue dich. Es ist laut dort in Jerusalem, fröhlich laut. Und viele Menschen sind dort, es ist wie ein Triumphzug. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Dort weiß man, wenn das geschieht, dann ist es wie bei einem Amtsantritt eines neuen Königs. Dazu gehört der Einzug auf einem Esel in die Stadt Jerusalem. Wen hat die Menschenmenge erwartet? Es gab unterschiedliche Erwartungen. Den Retter, der von politischen Missständen befreit und Gerechtigkeit schafft? Den Retter, der das Seelenheil bringt? Wer kommt da eigentlich? Unser Predigttext ist so ganz anders als das Evangelium, das wir gerade als Lesung gehört haben. Es ist eher ein leiser Text. Ein Text, der uns weiterbringt mit der Frage, wer ist es denn, der da nach Jerusalem kommt? In der Woche, in der das Passafest in Jerusalem gefeiert wird, da ist auch Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen. Aber er zog sich zwischendurch nach Bethanien zurück, ein kleiner Ort vor Jerusalem. Bethanien war offenbar Jesu Standquartier während der Woche des Passafestes. Jesus pendelte gewissermaßen zwischen Jerusalem und Bethanien hin und her. Hier war er bekannt und gern gesehen. Hier hatte er schon Großes getan und viel mit den Menschen erlebt. In Bethanien holte er Lazarus aus dem Tod zurück. Ein Zeichen, dass durch Jesus dem Tod die Macht genommen wird. Hier war er im Haus von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha gewesen und hat mit ihnen gegessen. Und nun ist er in Bethanien in einem anderen Haus, im Haus Simon des Aussätzigen. Es ist anzunehmen, dass er ihn geheilt hat, da Simon nun wieder Gäste empfangen kann. Aber seinen Spitznamen hat er eben behalten, Simon der Aussätzige. Jesus hat ihn in die Gemeinschaft zurückgeholt. Jesus lässt mit seinen Jüngern die laute und überfüllte Stadt Jerusalem hinter sich, wie es nun mal ist, wenn alle dorthin kommen, um das Passafest zu feiern, das Fest der Befreiung und sich daran erinnern, an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. So hören wir nun den Predigttext für den heutigen Sonntag, Palmarum. Er ist aufgeschrieben im Markus-Evangelium im 14. Kapitel, in den Versen 1 bis 9. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Amen. Hallo, geht's eigentlich noch? Dieses kostbare Nadenöl hatte den Wert eines Jahreslohnes eines einfachen Arbeiters. Und diese Frau vergießt das Öl in einem Zug. Sie gießt es aus über den Kopf von Jesus. ist das eine verschwenderische Geste? Sie erfährt ihren Sinn und ihren Wert erst von Jesus her, von ihm, dem sie gilt. Diese Verschwendung ist ungeheuerlich. So sehen es die Jünger. Ein Jahreslohn. In einer kargen Zeit, in der viele Tagelöhner von der Hand in den Mund lebten, einfach so vergossen. Das ist doch buchstäblich des Guten zu viel, oder? Die Jünger jedenfalls sind empört und schimpfen sie aus. So teures Öl, das Geld hätten wir doch an die Armen verteilen können. Diese merkwürdige Frau, die das sündhaft teure Nadenöl über Jesu Kopf ausgießt, spürt, dass jetzt der Moment gekommen ist. Sie muss es einfach tun. Für Jesus ist nichts kostbar genug. Er muss gesalbt werden wie ein König. Sie zerbricht ein wertvolles Alabastergefäß. Alabaster ist ein helles Material, sieht aus wie Marmor, ist aber eher weich wie Gips und durchscheinend hell. Vorsichtig und tröpfchenweise, voller Würde und Ehrfurcht, so stelle ich es mir vor, wird sie das Öl auf Jesu Kopf geträufelt haben. Sie salbt sein Haupt mit Öl, wie bei der Krönung eines Königs. Damals gehörte das in Jerusalem zur Krönungszeremonie dazu. Ich muss zugeben, ich weiß ja nicht, unter Ihnen sind bestimmt auch einige, die das genauso gemacht haben. Ich habe mir die Krönung von King Charles III. Am 6. Mai 2023 im Fernsehen angesehen. Mich interessiert einfach, was zu einer Krönungszeremonie dazugehört. Und auch da, ich habe damals aufgepasst, gab es eine Salbung mit Öl. Für diesen Akt hatte Charles während der Zeremonie sogar seine Kleidung gewechselt. Die Salbung von König Charles III. War der heiligste Teil der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey in London. Dabei wurde er vom Erzbischof von Canterbury mit heiligem Öl aus Jerusalem an Händen, Brust und Kopf gesalbt. Nur sehen konnten wir es nicht, denn das war verborgen unter einem goldenen Tuch, um den intimen Moment zwischen König und Gott vor Blicken zu schützen. Also genau den Moment der Salbung konnten wir nicht sehen. Er fand aber statt. In Bethanien fand diese Salbung im kleinsten Rahmen statt. Nur die Jünger und die, die zum Hause Simons gehörten, waren da. Jesus aber sagt, was hier geschieht, davon wird man in der ganzen Welt erzählen, wenn das Evangelium gepredigt wird. So ja auch heute Abend. Das heißt doch, die Frau tut hier das Richtige. Aber was bedeutet es? Die Jünger, die dabei sind, verstehen es nicht. Sie finden, es ist überflüssig, halten es für Vergeudung des kostbaren Öls. Die Frau, deren Namen wir hier im Markus-Evangelium nicht erfahren, salbt Jesu Haupt mit Öl, mit kostbarem Nadenöl. Ein schwerer, süßholziger und würziger Geruch muss den ganzen Raum erfüllt haben. Wer von uns kennt das nicht, dass kostbare Öle auch sehr intensiv duften und es dabei gar nicht auf die Menge ankommt? Nadenöl ist ein kostbares, intensives, ätherisches Öl. Es wird aus den Wurzeln der indischen Nade gewonnen, einem Baldrian-Gewächs aus dem Himalaya. Der Duft erinnert an Baldrian, Ingwer, Kardamom und Zedernholz. Auf dem weiten Handelsweg aus Indien musste es nach Israel kommen. Ein sehr luxuriöser Duft strömte das Haus in Bethanien. Es war der Mittwoch vor dem Passafest. Wir wissen nicht, wer diese Frau war. Sie bleibt unbekannt. Und nicht nur das, sie bleibt stumm. Nicht stumm im Sinne einer Krankheit, sie sagt nur nichts, kein Wort. Aber sie tut etwas. Sie tut es in einem eigentlich unmöglichen Augenblick, nämlich während eines Essens. Dieses Essen an sich ist ja vielleicht nicht so besonders, denn abends ist es ja auch mal an der Zeit, etwas zu essen. Besonders ist der Zeitpunkt. Jesus ist 2 Tage und ganz wenige Kilometer von der Stunde und dem Ort seines Todes entfernt. Es ist ein letztes Verweilen, eine Atempause, wie der Moment der Stille, bevor ein Unwetter losbricht. Aber das spürt wohl nur Jesus selber. Die anderen, vor allem die Jünger, mögen laut und immer noch begeistert von dem triumphalen Empfang erzählt haben, den man ihnen und vor allem natürlich Jesus vor einigen Tagen in Jerusalem bereitet hat. Es sei beinahe kein Durchkommen gewesen, so dicht gedrängt habe die Menschenmenge gestanden. Und wie sie gerufen und gewunken haben, Hosianna, hatten sie geschrien und mit Palmzweigen gewunken. Ja, wie einem König hatten sie ihn gehuldigt. Die Jünger sind immer noch ganz aufgeregt und ganz erfüllt davon. Ihre Wangen glühen. Es ist, als sei eine Last von ihnen abgefallen. Die ganze Bedrückung, die düsteren Ahnungen, die sich in den letzten Tagen wie eine schwere Decke über sie gelegt hatte. Ja, je näher sie der Stadt Jerusalem gekommen waren, sie sind wie weggeblasen. Der grandiose Einzug in Jerusalem hat das alles verscheucht. Sie fühlen sich von der Begeisterung des Volkes getragen. Es wird alles gut werden. Und so ist die Atmosphäre am Tisch heiter und gelöst wie schon lange nicht mehr. Nur einer sitzt still am Tisch. Jesus selbst. Er als einziger in dieser Runde spürt mit allen Fasern seines Leibes und seiner Seele, wie das Unheil naht. Nein, es wird nicht gut werden, für ihn nicht. Jesus weiß das und er hat es seinen Jüngern immer wieder angedeutet, aber sie wollten oder konnten es nicht verstehen. Und so ist Jesus mitten in diesem fröhlichen Mahl grenzenlos allein, wie einer, der an einer schrecklichen Krankheit leidet, von der die anderen noch nichts ahnen. Mit der ganzen Last seines Wissens sitzt er da. Er muss einen schweren Weg gehen, allein. Und die Jünger, die doch seine nächsten Menschen und seine Freunde sind, sie merken nicht einmal, wie es um ihn steht. Und dann ist da plötzlich diese Frau. Sie muss Jesus gekannt haben, ihm irgendwann einmal begegnet sein. Jesus lässt sich von ihr salben, wie ein König. Ja, er wird in diesem Augenblick der Gesalbte, der Christos, der Christus. Nur Könige hat man so gesalbt und Tote. Die Salbung von Bethanien berichtet uns von einer im wahrsten Sinne des Wortes überfließenden Zeichenhandlung, welche die Frau an Jesus vollzieht. Sie hat getan, was sie konnte. Diese Worte Jesu fesseln meine Aufmerksamkeit. Sie hat getan, was sie konnte. Aber was bedeutet das? Wie ist diese Salbung denn zu verstehen? So wie die Salbung eines Königs in Israel? Oder vielleicht so, wie wir es im Hohelied Salomos lesen, wo es heißt, solange der König beim Mahle war, gab meine Nade ihren Duft. Die Braut aus dem Hohelied ist dann das Volk Israel, der Bräutigam ist der Messias. Diese Verheißung erfüllt sich nun in der Salbung Jesu. Oder ist es wie in Psalm 23? Kommen uns da nicht diese Verse ins Ohr, die wir vorhin gerade gesprochen haben? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Jesus hat diesen Psalm gekannt und gebetet. Vielleicht sind diese Worte in ihm aufgestiegen, als er da zusammensaß zum Mahl mit seinen Jüngern im Hause Simons des Aussätzigen in Bethanien. Und er wusste, dass seine Feinde ihm auflauern. Einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Verärgerung der Anwesenden lässt jedoch erkennen, dass der Zeichencharakter dieser Salbung schon damals nicht verstanden wurde. Die Jünger sahen gewissermaßen nur die Oberfläche des Geschehens, den Akt anstößiger Verschwendung. Das Wesen dieser Salbung verstanden sie nicht, obwohl Jesus es ihnen sagt. Er sagt, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Hier deutet Jesus es wieder an. Er wird sterben. Sie hat ihn im Voraus gesalbt zu seinem Begräbnis. Eine Salbung nach seinem Tod wird nicht mehr stattfinden. Als die Frauen zum Grab kommen, um ihn zu salben, da ist er auferstanden von den Toten. Er deutet also hier bereits schon seinen Tod und seine Auferstehung an. Zu dem Zeitpunkt kann es niemand begreifen, erst im Nachhinein ist das zu verstehen. Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. wo das Evangelium gepredigt wird. Gottes Sieg über den Tod. Da wird man auch von dieser unbekannten Frau erzählen, die mit der Salbung einfach das Richtige tat. Jesus Christus ist der Gesalbte Gottes. Der Gesalbte ist die Übersetzung des griechischen Wortes Christos. Seine Salbung ist wie etwas ganz Besonderes, einmalig. In ihr klingt die Salbung eines Königs an oder die eines Gastes wie im Psalm 23 oder die eines Toten. Und dennoch, die Salbung Christi übersteigt dieses alles. Was sagt uns die Salbung in Bethanien über Christus? Sie erzählt als eine Zeichenhandlung in Kürze, was auf Jesus zukommt, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Er kommt als der Retter der Welt, als Gottes Sohn, der uns Gottes Liebe zeigt, eine grenzenlose Liebe. Die Salbung ist wie ein Akt der Hingabe. Dadurch, dass das Öl vergossen wird, entfaltet es ja erst seine Wirkung und seinen Duft. Wie das Öl nur wirkt, wenn es vergossen wird, so ist es auch mit Jesus. Er gibt sein Leben dahin, um alle zu retten. Das ist die Botschaft, die wir durch die Geschichten von Jesu Weg nach Jerusalem, von seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung erfahren. Dann erfahren, wenn das Evangelium, die frohe Botschaft von Gottes Liebe, verkündigt wird. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Nun lasst uns miteinander das Lied Nummer 91 singen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken.
Thank you. noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Der Kirchenvorstand dankt allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 160,51 €. Die Kollekte von der Passionsandacht am Freitag betrug 16,30 €. Wir danken für Ihre Gaben. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie Bildungsaufgaben der Landeskirche Hannover. Mit der Kollekte werden unter anderem Schülercafés und Hausaufgabenhilfe, Kinderbibeltage und Musicals zu biblischen Themen, Schulgottesdienste oder Diakoniepraktika unterstützt. Außerdem werden schulische Fahrten zu Gedenkstätten oder anderen Exkursionen gefördert. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Auch möchten wir hinweisen, jetzt am Ausgang liegen Handzettel und Beutel für die Kleidersammlung für Bethel, die am 7. April beginnt. Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten mit Pastor Dr. Hannegret Grundmann. Einmal am Gründonnerstag, den 2.4. um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus mit Tischabendmahl. Am Karfreitag, den 3.4. um 10 Uhr hier in unserer Kirche mit Abendmahl. Der Posaunenchor wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Am Ostersonntag, dem 5.4. um 10 Uhr hier in unserer Kirche und am Ostermontag, am 6.4. laden wir um 10 Uhr hier in unserer Kirche zu einem plattdeutschen Gottesdienst mit der Pastorin Imke Schwarz, der plattdeutschen Beauftragten der Landeskirche ein. Herzlich einladen möchten wir Sie zu unserem heutigen Abendbrot im Anschluss an diesem Gottesdienst. Im Martin-Luther-Haus können wir bei Tee und Grindstuhl miteinander ins Gespräch kommen. Die Männerrunde freut sich auf Sie. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 14 und 15 Sie in der kommenden Woche begleiten. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid und Lasten tragt, ich will euch neue Kraft geben. Mit diesen Worten breitet Jesus seine Arme aus auf dem Mosaik über der Eingangstür zu unserer Ludgeri-Kirche. Da spricht Jesus auch und gerade zu den Traurigen, die Trost suchen, die einen lieben Menschen verloren haben. In unserer Gemeinde teilen wir die Freuden und die Traurigkeiten des Lebens. Ich bitte darum, wenn möglich, zum Gedenken aufzustehen. Die Urnenbeisetzung fand am Donnerstag, den 19. März, auf dem Lutherischen Friedhof in Leer statt. Sie stand unter dem Bibelwort aus 1. Chronik 17, Vers 27. Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Ich zünde nun für Sie eine Kerze an. Sie möge für die Angehörigen ein Zeichen des Trostes und des Lichtes in dieser Zeit sein. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Lasst uns beten. Wir danken dir, dass uns auch der Tod nicht aus deiner Hand reißen kann. Darauf vertrauen wir. Wir bitten dich, lass unsere Verstorbene in Frieden ruhen und nimm sie auf in dein ewiges Reich. Herr, unser Gott, du lässt auch uns nicht allein, wenn wir in Trauer sind. Wir bitten dich für alle Angehörigen und Trauernden. Höre ihre Klage und tröste sie. Schenke ihnen ein Licht in der Dunkelheit und sei ihnen nahe. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Und lasst uns nun miteinander von dem Lied 115 die Verse 1 und 6 singen. füreinander und miteinander beten und den Segen Gottes empfangen.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hast, damit wir durch ihn ewiges Leben erhalten. Wir danken dir, dass deine Liebe stärker ist als unser mangelndes Vertrauen. Erneuere unseren Glauben, halte uns fest an deiner Hand und führe uns durch dieses Leben bis hinein in deine Ewigkeit. Wir bitten dich heute, ganz besonders für alle, die sich enttäuscht fühlen von Menschen und vom Leben und denen es schwerfällt, dir zu vertrauen. Hilf ihnen, dass sie den Mut haben, sich in deine Hand zu geben und darauf zu vertrauen, dass sie von dir nicht enttäuscht werden. Wir befehlen dir auch die an, die gerade durch schwere Zeiten gehen, die unter einer Last in ihrem Leben leiden, weil sie einsam oder traurig sind, in Konflikten leben müssen, krank sind oder sich mit Ängsten und Sorgen quälen. Schenke du ihnen neue Kraft und Vertrauen in deine Liebe und Fürsorge. Gemeinsam rufen wir dich an und bitten, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen in der Welt, die unter Gewalt, Ungerechtigkeit, Hass und Verfolgung leiden, ganz besonders für die Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Stärke du ihren Glauben, damit sie bei dir bleiben und sich nicht von Vertrauen zu dir abbringen lassen. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Kirche, dass sie ein fröhliches Zeugnis von dir gibt, durch Worte und durch die Barmherzigkeit im Miteinander, damit viele Menschen den Weg zum Vertrauen in dich finden. Und vor allem bitten wir dich um Frieden in der Welt. Um gut miteinander leben zu können, braucht es Frieden. Das wissen wir, und doch gibt es Krieg. Seit Jahren schon in der Ukraine, seit Menschengedenken auf der ganzen Welt. Wann hört das auf? Wir sind ratlos angesichts der vielen weiteren Eskalationen in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens. Dein Friede, Gott, ist größer als unsere Vernunft, größer und weiter und höher als alle Grenzen, alle Macht und aller Hass. Deshalb bitten wir dich für alle Menschen, die unter dem Krieg leiden und sich nach Frieden sehnen. Wir bitten für alle, die ihre Türen öffnen, um Geflüchtete aufzunehmen, die für Menschenwürde einstehen und Gastfreundschaft leben. Wir bitten für alle, die nach Lösungen suchen, für alle, die politische und humanitäre Hilfe anbieten und Verantwortung übernehmen. Gott, wir bitten dich, nimm du dich ihrer an. Liebender Gott, fülle unser aller Herzen mit deinem Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun empfang den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.